Du wärst im Moment falsch dran.
Was?
Na dran, oder?
Herzlich willkommen zu Folge 74 des Whisky-Podcasts
Grab the Glass!
Mann, womit hast du denn da jetzt angefangen?
Ja, das ist halt die Hymne, aber nicht ganz vom richtigen Land. Ich muss gerade darüber überlegen.
Was?
Das Land über dem Teich, das große Land, wo auch eine deiner Lieblingsgetränke herkommen, die wir uns immer wieder alle paar Folgen widmen.
Also bis eben hätte ich noch gesagt Brasilien, aber Lieblingsgetränke,
Bahama Mama.
Na dran.
Cocktails, Cocktails, natürlich.
Ja, auch, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr auf den Basisbereich runtergehen.
Wir haben ja auch gelernt, dass Southern Comfort Cocktails echt lecker sein.
Ja, kann man schon sagen, aber auch nicht ganz in der Riege.
Naja, wir begeben uns heute wieder mal ins Roggenfeld.
Genau, und nachdem wir jetzt die deutschen Roggenfelder weitläufig bewandert haben, begeben wir uns nun an einen weiteren wunderschönen Ursprungsort in Amerika.
Um den Roggen zu durchstreifen.
Oh ja. Yeah. Roggen durch Kentucky. Nein.
Das rockt.
Oder?
Ich bin völlig verwirrt, was bei euch wieder heute alles falsch gelaufen ist.
Ja, dann erzähl uns doch mal, was wir heute haben, Christian.
Also, wir haben hier einmal den Michters Single Barrel. Ja, bitte, Sie wünschen.
Michters?
Ja, das ist ein Kentucky Straight Rye, estimated 1753.
Christian, wow. Da muss ich dir direkt ans Wort fallen.
Ja,
das US heißt Number nämlich One. Mitters.
Eieiei, warum
da
das denn?
Da kommen wir später noch dazu.
Oh. Und der andere ist der James E. Pepper 1776 Straight Rye Whiskey.
Da ist doch, warte mal, also wenn ich das jetzt so höre, ist das so eine Jahreszahl, so also, da ist doch auch irgendwas.
Ja.
Warte, da war doch der Ursprung des, warte. Da erhielt Prinz Peter Urosow in Moskau doch die Erlaubnis, der Regierung eine ständige Schauspieltruppe zu eröffnen.
Nee.
Was?
Das war, als Adam Weishaupt die Illuminaten in Ingolstadt gegründet hat.
Nee. In Österreich wird doch per Erlass die Folter abgeschafft.
Was zur Hölle? Also könnt ihr euch nicht vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen entscheidenderes Event zu diesem Zeitpunkt...
Ah ja, richtig. Mozarts Serenade Nummer 7, Haffner, wurde zum ersten Mal in Salzburg aufgeführt.
Ach du Scheiße. Das habt ihr alles so toll und schön zusammengefasst. Ne, unabhängig davon gab es auch noch ein anderes tolles, abhängiges Ereignis.
Ach so, ein Hurricane in Guadalupe, der 6000 Leute
getötet hat. Nein. Wir reden natürlich von der Unabhängigkeit von Amerika, von England.
Du meinst die Unabhängigkeitserklärung.
Richtig.
Die Unabhängigkeit hat ja erst später stattgefunden, 1783.
Aber da kommen wir ja gleich noch zu.
Das war ja der Krieg zur Unabhängigkeit.
Richtig.
In diesem Jahr sind wir ja quasi...
Der Krieg
in diesen Jahren.
Ich wollte gerade sagen, der war auch davor schon.
Ja,
der
hat davor schon. Bewegen wir uns.
Da gibt es auch einen schönen historischen Film dazu, ne? Der Patriot mit dem sehr nah
aus. Aus. Bitte.
Ich glaube, ich klinke mich für heute aus.
Ja. Warte, wir füllen hier schnell noch was auf und dann kannst du dich ausklinken, wenn das so weitergeht. Aber bevor wir mit unserem Bildungsauftrag nachgehen und uns über die amerikanische Unabhängigkeit unterhalten, sollten wir doch lieber mal darauf eingehen, was das hier für eine Destille ist. Matthias, womit fangen wir denn an?
Wir fangen mit der Michters oder Michters Destille an.
Warum haben die überhaupt so einen blöden Namen?
Ja, das kann ich dir sagen.
Schieß los.
Und zwar gab es dann einen Vater, der hatte zwei Söhne.
Ja.
Über den Vater wird uns Matti gleich noch ganz viel erzählen.
Ja.
Weil der hatte zwei Söhne und die hießen Michael und Peter. Und da hat er versucht, einfach die beiden Namen zu einem Namen zusammenzuführen und hat dadurch den Namen der Destille.
Okay, wenn kein anderer Name für meinen Whisky einfällt, dass die Namen meiner Söhne nehmen muss, dann hätte ich den Whisky Easy genannt, weil das versteht jeder.
Ich überlege gerade, Klaus und Dieter, Klieter.
Ja, vorher.
Das wäre aber dann Klauter.
Klauter? Wirklich? Mensch, nein, ist aus jetzt. Pui. Jetzt lass mal die Matti bitte den Bildungsauftrag weiterverfolgen, sonst wird das hier langsam zu blöd. Also wirklich. Also.
Ja.
Denn die Destille hieß ja am Anfang auch ganz anders. Und zwar Shanks.
Ah.
Ja, das kann sich
jeder. Ja, Shanks mir doch.
Schenkst dir deine Aussage.
Ja.
Denn sie wurde 1753 gegründet in Shepherdstown, Pennsylvania, von dem schweizerischen Mennonitenbauern John Schenk.
Was ist ein Mennonit?
Also die Mennoniten sind eine evangelische Freikirche, die es auch noch in Deutschland gibt. Und die kommen aus der Reformbewegung der Täuferbewegungen. So, wir gehen jetzt nicht tiefer darauf ein, weil das ist, da steigen jetzt wirklich ganz hart.
Die rennen rum und kippen Wasser, wenn Leute, okay.
Ja, so ungefähr nicht. Aber da steigen wir wirklich ganz hart in irgendwelche religiösen Sekten ein. Wollen wir das vielleicht überspringen und einfach mit dem Alkohol weitermachen?
Wir bitten darum.
Wir steigen noch einmal kurz in den Unabhängigkeitskrieg ein.
Oh ja, war davor, ne?
Denn laut pennsylvanischer Überlieferung soll George Washington während des Krieges die Destille besucht und Whisky zur Verstärkung seiner Männer gekauft haben. Hm, damit diese den brutalen Winter in Valley Forge überleben.
Woohoo! Keep them warm, guys. Perfect.
Wissenschaftlich gesehen funktioniert das aber leider gar nicht.
Ist egal, geht um das Feeling.
Valley Forge war einer der ganz entscheidenden Wendepunkte im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, weil zu dem Zeitpunkt es nicht klar war, ob die Leute da bleiben. Also es war ein freiwilliges Heer. Also die Leute haben sich verpflichtet für eine gewisse Anzahl an Monaten. Das Camp von George Washington, das militärisch nicht die Riesenerfolge bis dato hatte, lagerte halt im Winter in Valley Forge und es war halt wirklich schlechtes Wetter, die Versorgungslage war schlecht und die Leute guckten auf die Uhr und sagten, jo, in 3 Wochen läuft meine Zeit ab und war schön mit
euch.
Hauste, so. Ohne dieses stehende Heer stellt Washington keine Bedrohung für die Engländer dar und dementsprechend muss er mit seinen Generälen halt rumfahren, Proviant organisieren, die Leute persönlich bitten, da zu bleiben. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt, deswegen es klingt nicht so unrealistisch, dass der auch Whisky für die besorgt hat, damit die sich einfach 3-4 Monate länger verpflichten in den Frühling rein und im Frühling kann man dann wieder die Briten dann herausfordern und gibt dem dann halt einen Gegenspieler.
Das ist krass. Also wir haben jetzt ja wirklich quasi einen Whisky, der von sich, zumindest überliefert, sagen kann, dass er diese Unabhängigkeitsbewegung maßgeblich mit unterstützt hat. Ne? Ja. Wozu der Sprit nicht alles gut ist. Ja.
Das Management von denen hat auch später gesagt, der Whisky, der die amerikanische Revolution wärmte.
Oh. Dem wird so warm ums Herz, gell? Ja. Super.
Mein Gott, was für eine PR.
Ja, danach kam Mitte 1800, da erwarb der Holländer Abraham Bomberger die Destille. Die dann auch einige Jahre Bombergers hieß. 1919 schloss die Destille für die Öffentlichkeit, so wie viele andere, wegen der Prohibition.
Ach, hör auf, dieses böse Wort.
Ach, die durften dann keinen medizinischen Alkohol herstellen oder...
Genau.
Ja. Tragisch.
Manche haben es ja geschafft, sich damit aufrecht zu halten, aber ja.
In den 50ern wurde sie ja wieder eröffnet, wechselte auch mehrmals den Besitzer, bis dann der Vater der beiden Söhne kam, Lou Forman. Der halt die Destille dann auch benannte. Ein paar Jahre später, 1989, gab es einen Rückgang in der amerikanischen Whiskyindustrie.
Was? Wie kommt denn das?
Unbeschreiblich.
Wie kann das denn passieren?
Unglaublich.
Was ist denn da los?
Mich das blieb davon natürlich nicht verschont. Oder Mike das. Und musste Bankrott anmelden.
Oh.
Außerdem gaben die derzeitigen Besitzer das Etablissement auf und verließen Pennsylvania.
Oh. Das klingt traurig.
Ja. Und dann kam in den 90ern mit Joseph J. Maglicchio und seinem Mentor Richard Dick Newman die Wiederauferstehung.
Oh. Phönix aus der Asche.
Genau. Ja. Maglicchio war in Yale und Harvard und als Anwalt tätig.
Ja, das ist ja logisch, dass man da in die Whiskyproduktion geht. Ja. Kann ich verstehen.
Und der Newman, der war bei der Marine.
Oh!
Bekam auch das Purple Heart.
Erst recht,
ja. Whiskyproduktion. Also der Horst hat seinen Fuß hingehalten, als irgendjemand auf sein Schiff geschossen hat und er ist verwundet worden.
Das kann man jetzt
begründen. Aber was viel wichtiger ist.
Erzähl.
Der destillierte schon für Old Granddad.
Für wen?
Genau, ist auch ein Whisky.
Für wen?
Okay,
für seinen Old Crow.
Ja.
Ist auch ein Whisky.
Ja,
den Raben.
Ja.
Old Taylor.
Ja.
Ja. Und für eine sehr bekannte Whisky-Distille und zwar Wild Turkey.
Ah.
Den hatten wir schon.
Den Wild Turkey hatten wir schon, ja.
Schon bekannt.
Genau. Der entscheidende Entschluss, die Distille in Kentucky wieder zu eröffnen, war ein kluger Schachzug, da man hier im Herzen der modernen Whisky-Industrie Zugang zu den besten Talenten und Ressourcen hat.
Ja.
Na, Mensch, ordentlich was abgegriffen.
Ja.
Läuft. Und jetzt wird er wieder schön produziert und wir haben ihn hier auf dem Tisch.
So. Genau, und er hat 3 Standorte in Kentucky, 2 in Louisville und 1 in Springfield.
Na Mensch.
Springfield!
Oh, jetzt haben wir so viel darüber geredet.
Jetzt müssen wir probieren.
Mach mal auf, der hat nämlich einen Korken. Zeig's uns.
Es ist jetzt so, die Dame, die bei Rye Whiskey ungefähr so erfreut ist wie, ich weiß nicht, muss jetzt diesen, der Lithium.
Was war das?
Dumpf.
Das war eine 2. Das war eine mehr Geräusch als ein Zweikamm da nicht raus.
Drei, aber mehr ja. nicht.
Das Quietschen hatte mehr Geräusch.
Das Quietschen hatte schon ja. was. Da hat man diese Vorfreude gespürt und dann auf einmal wurde man enttäuscht.
Vielleicht war ein bisschen trocken. Vielleicht hätte man den nochmal so kippen müssen, um ein bisschen anzufeuchten. Ah, ja, der steht vielleicht schon zu lange bei dir rum.
Wow.
Sie
ist wieder großzügig.
Nein, sie weiß das nur das Beste für dich.
Na Mensch. Dankeschön, Dankeschön. Oh, das wird wieder eine wunderbare Sache. Oh. Was die farbliche Diskussion angeht.
Ja, das ist eine völlig andere. Also diese Farbe, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran zurückerinnern könnt an die letzte Folge vor einer Woche. Da hatten wir ja mehr, sag ich mal, diese Gelbtöne ins sogar Rapsölfarben gehende. Und das möchte ich hier sagen, ist hier komplett anders.
Also, ja, das ist viel dunkler.
Tiefenorange.
Ja.
Aber hallo.
Ja. Fast schon bräunlich.
Ja. Ja. Brüniert, ja, ja, möchte man sagen.
Getoastet.
Oh shit.
Ja.
Farbfachfrau Silvi.
Was sagst du?
Für mich ist das ein bisschen dreckiges Orange.
Okay.
Dreckert. Okay.
So mit ein bisschen braunen Pigmenten drin.
Gut. Da wir das jetzt farblich nicht weiter vertiefen
abgeschlossen, wollen. Deswegen sagen wir einfach mal ganz herzhaft, grab the glass!
Und
an den Roggen.
Reingerockt.
Er riecht ja schon mal richtig komisch. Ja, es wird typisch.
Ja, aber ich finde hier, das sind die ganz klassischen Roggennoten. Henrik, ich weiß nicht, ob du dich noch zurückerinnern kannst an letzte Woche, als wir den deutschen Roggen hatten.
Wenn
du
war jetzt, schon anders.
Puh. Wenn du jetzt hier an diesem Roggen riechst.
Definitiv deutlicher Roggen, würde ich sagen, auch vom Geruch her.
Ja,
viel stärker.
Ja. Aber auch viel runder als der deutsche letzte Woche. Also, der ist nicht so, man riecht mal das, man riecht mal das.
Nicht so vielschichtig, sondern eher sehr...
Ja, so rund, einfach rund.
Rund,
ja.
Das Geruchsbouquet ist einfach gut abgerundet.
Orangig.
Ein bisschen muffig, ein bisschen nach Roggen, ein bisschen süßlich.
Also ruchlich schon mal gut eigentlich.
Muffig passt schon ganz gut.
Aha. Kinders,
also und alkoholisch.
Ihr zwei ja auf der linken Seite, die wieder dem Roggen nichts abgewinnen können.
Diese Anti-Roggen-Nation, ja. Das ist einfach, also...
Na ja, gut, ich meine, das ist...
Das war jetzt nicht negativ, das
muss ich... Ja, also, ja, hallo? Oh, fängt damit muffig, ne, ja, schon klar.
Ich finde das total interessant. Der hat 42,4. Was ist das? Warum fülle ich denn bitte auf 42,4 ab?
Das ist halt einfach so passiert. Da hat einer noch einen Tropfen und dann war er drin, ne?
Ja, da reingehalten oder was nochmal... Ich habe keine Ahnung, aber 42,4 ist jetzt nichts, worauf ich abfüllen würde.
Vor allem 0,4.
Ja, 0,4 ist das, was mich...
0,5 wäre ja...
Ja, genau, richtig.
Runder.
Ja.
Vielleicht war das irgendein Durchschnittswert von irgendwas, den sie erreichen wollten. Ich weiß es nicht.
Naja.
Scheint ja ein Unternehmen zu sein, was viel auf PR pocht.
Der Master Distiller wird sich dabei schon etwas gedacht haben, oder? Nein, vielleicht ja doch oder so ähnlich. Egal.
Genug über Prozente und muffige Gerüche gesprochen. Ab dafür.
Lass es uns probieren.
Prüst
uns.
Richtig.
Cheers.
Ja, schmeckt genauso, wie ich erwartet habe.
Du hast das Wort lecker vergessen in deinem Satz.
Nee.
Trocken.
Ich kann mich mit Rye einfach nicht so anfreunden, ich weiß nicht.
Ich finde den trocken.
Der ist ziemlich generisch.
Ich finde ihn relativ, also irgendwie ein bisschen schwach auf der Brust insgesamt.
Der Roggen hält nicht lang genug durch. Nee.
Da hätte ich auch mehr erwartet.
Es ist wieder so ein bisschen Pfefferminz dabei.
Ja, diesmal gehe ich, beim letzten hatte ich halt auch das Problem, aber diesmal gehe ich mit, ja.
Und leichte Schokolade wieder.
Nee, das sind diese Roggendinger, wo die Schokolade mitkommt. Aber die Pfefferminz, diese Pfefferminzschärfe, da gehe ich diesmal mit, ja.
So ein bisschen frisch im Mund so.
Ja.
Aber ich finde es auch, also nicht annähernd so scharf, wie wir das jetzt vor allem auch in der letzten Woche hatten mit dem Pfeffer und so weiter, gar nicht. Also geht überhaupt nicht in die Richtung. Nee, völlig anders. Also ich würde fast sagen, easy to drink, aber geschmacklich jetzt nicht so tief.
Nee.
Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich kein Fan von Roggen, um es nochmal zu unterstreichen. Aber das ist bis jetzt so der erste, wo ich sage, okay, den kann man langsam trinken.
Weil er dir einfach nicht mit Roggen entgegenrollt.
Ist trotzdem...
Ja, und das ist wahrscheinlich gerade der Punkt, der uns beiden halt nicht so gut gefällt. Da fehlt halt diese intensive Roggennote, die im Mund verharrt.
Also ich für meinen Teil muss sagen, ich finde, der lässt immerhin vom Gefühl her relativ angenehm im Mund. Aber es bleibt auch ein bisschen der Roggen, aber halt immer nur so leicht.
Sau kurz. Der ist auch super schnell weg aus dem Mund.
Es ist halt eher leicht, was da noch übrig bleibt, auch nicht lang.
Ich finde das so wieder ein bisschen nussig, so, ne? So Haselnuss oder sowas, Walnuss.
Okay. Und während wir noch weiter darüber philosophieren, was wir jetzt aus dieser Abfüllung machen, Gehen wir in die Pause, überlassen unsere Zuhörer dem Selbstversuch, indem sie ihn auch mal ausprobieren.
Ja, genau. Macht einfach jetzt eine Pause, selber.
Trinkt einen.
Geht auf Amazon über unseren Link und kauft euch einen Mike Tuss US Number One Single Barrel Kentucky Straight Rye Whiskey. Und damit verabschieden wir uns einfach in die Pause.
Das wäre voll nett und so.
Immer diese Werbung hier.
So, nachdem wir uns noch ausgiebig mit dem ersten Rye befasst haben, sind wir nun bereit, in die Tiefen der amerikanischen Geschichte einzusteigen und uns dem zweiten Rye zu widmen.
Ja, aber so tief gehen wir jetzt in die Geschichte nicht, weil die Geschichte um die Destille auch sehr spannend ist.
Aber ja, das werden wir gleich testen.
Aber könnte es nicht alles irgendwie
bündeln?
Mitty, jetzt sag doch mal. Also,
das können wir doch sagen, ne?
Das können doch alles zusammen, oder nicht, oder wie, oder wer, oder
jetzt,
was, oder warum, ja, sag mal.
Ich weiß nur was über den Colonel.
Oh, der Colonel?
Der Colonel.
Welcher, wo,
ja, wie? Der Colonel James E. Pepper.
Ah, makes sense now, okay.
Ja, schieß mal
der
los.
Der war 1850 bis 1906 nämlich der Master Distiller von dieser tollen Distille. Er produzierte damals den Old Pepper Whisky. Und das schon in der dritten Generation. Er wurde damals als der älteste und beste Brand aus Kentucky bezeichnet.
Okay. Dann, das stellt ihn jetzt ja mal hier hervor. Jetzt sind wir gespannt, ob er das auch zu bieten hat. Kommen wir jetzt zu meinem Thema. Wie der Zufall...
Scheiße, es ist wieder so weit.
Wie der Zufall es möchte, wenn man die Flasche umdreht, findet man da halt auch ein sehr bekanntes Symbol. Eine Schlange. Diese Schlange ist in mehrere Teile zerteilt und an jedem der Teile finden sich die Initialen der Staaten, die damals mit in der Unabhängigkeit gegen Großbritannien verwandert waren. Deswegen auch Born with the Republic.
Ist doch eine relativ merkwürdige Wahl eines Symbols, oder? Ich meine, warum eine Schlange? Ich meine, mit einer Schlange ist doch eher etwas Negatives behaftet eigentlich,
Rattlesnakes.
Oder?
Exakt.
Ah.
So, ich glaube, es gibt keine Gegenden, wo diese Schlange häufiger vorkommt als da.
Klapperschlangen.
Ich finde es immer noch merkwürdig als Fall, aber okay.
So, verständlich. Jetzt erzähl doch mal, was wir hier trinken. Was hat sich denn in den letzten Jahren mit diesem Whisky hier getan? Was haben die irgendwas Cooles in den letzten 20, 30 Jahren gemacht?
Ja, also die Distille in Lexington war mal die größte in den USA.
Oh, okay.
Der Colonel hatte den besten Pferdestall in Kentucky und nahm damit auch an den renommierten Wettbewerben teil, wie dem
Kentucky Derby.
Richtig.
Das konnte ich jetzt auch eins und eins zusammenzählen, aber okay.
Genau. Zudem reiste er in einem privaten Eisenbahnwagen.
Oh.
Der hieß die Old Pepper.
Okay.
Und auf dem Wagen war Whisky-Werbung aufgemalt.
Na Mensch. Ja, hör mal, wenn man schon so einen Wagen hat, dann nutzt man den auch.
Zwar von seinem Whisky natürlich, ne? Genau. Außerdem sozialisierte er sich im Waldorf Astoria Hotel mit anderen amerikanischen Industriellen wie Rockefeller, Roosevelt, Vanderbilt, Tiffany, also der Juwelier, ne?
Tiffany,
oder Steinway.
Hat er da auch schon Frühstück gegessen?
Nee.
Steinway war doch der Klavierhersteller,
ja,
richtig, ne?
Ja,
Flügel und
Klavierhersteller.
Ja.
Fliegel.
Hier wird ihm auch zugeschrieben, den Old-Fashioned-Cocktail der Welt vorgeführt zu haben. Denn ein Barkeeper in Louisville soll den Cocktail zu Ehren des Colonels erfunden haben. Also eigentlich ist der Colonel
der Grund für den Cocktail.
Genau, für den Old-Fashioned.
War der denn so Old-Fashioned, der Colonel?
ich glaube, in den Jahren 1850 bis 1906 waren alle Old-Fashioned aus unserer
Blick. Ja, aus unserer Sichtweise natürlich schon, ja.
Aber jetzt für die damaligen Verhältnisse war er vielleicht, ne, also ein bisschen
New Fashioned.
Ein bisschen older, ne, als der Durchschnitt.
Genau.
Oder die haben sich gedacht, in 200 Jahren, da ergibt das Sinn.
Sehr wahrscheinlich. Genau das und nichts anderes.
Sehr vorausschauend. Also.
Ja.
Der Old Pepper war auch ein sehr beliebtes Getränk bei bekannten amerikanischen Persönlichkeiten. Darunter der Präsident Ulysses Grant. Der Kentucky-Senator Henry Clay.
Oh, ja.
Der Präsident Andrew Jackson. Sowie der Vizepräsident John C. Calhoun. Und William Harrison.
Alles bekannte Persönlichkeiten, die hier genannt werden.
Genau. Das ist, das, wenn ihr das jetzt sehen könnt, Silvi und Henrik haben keine Ahnung, von wem geredet wird. Bei mir geht gerade so das Who is Who, das Check der wichtigen Politiker vor dem amerikanischen Bürgerkrieg.
Also jetzt will ich hier mal was klarstellen. Ich habe die Namen sehr wohl schon fast alle gehört.
Aha.
Okay.
So.
Ja.
Ja.
Ich war mit dem Hund beschäftigt.
Erzähl weiter.
Ja. Auf jeden Fall waren die sehr begeistert von dem Old Pepper.
Hm?
Whisky. Der Colonel setzte sich 1890 auch gegen den sogenannten Whisky Trust ein, der zeitweise 87% der amerikanischen Whiskyproduktion kontrollierte.
Wow.
Oh.
Das ist eine Menge.
Das klingt wie Monopol.
Das ist echt krass, ja.
Ja, das ist viel. Und aus Stolz auf das Originalrezept seines Großvaters bekam der Whisky den Nickname Old 1776.
Ah.
Wo wir jetzt dann bei der Marke angekommen wären.
Ja. Richtig.
Na Mensch.
Ja.
Aber das war so viel Geschichte. Silvi Machedorf.
Ja.
Ja, du kannst uns ja währenddessen noch ein bisschen mehr über das erzählen, wovon du erzählen wolltest.
Und es begab sich zu der Zeit.
Danke. Dass Großbritannien noch Kolonien in Nordamerika hatte. So, und es gab einen Krieg, den siebenjährigen Krieg, in dem...
Den Mel Gibson geführt hat?
Nein.
Das hatten wir doch schon.
Verdammt. Nein. Der siebenjährige Krieg in Europa hatte auch Auswirkungen auf die Kolonien in Nordamerika, führte zum Indianerkrieg, wo dann halt auch die Franzosen und die Engländer mit verbündeten Indianerstämmen gegeneinander gekämpft haben.
Ja,
und stimmt. Die Kolonisten waren natürlich auf Seiten ihrer Mutter, deswegen den Engländern. So, und auch damals schon waren Kriege teuer und mussten irgendwie bezahlt werden.
Und wer durfte leiden? Die Kolonisten.
Was heißt leiden? es war halt so, dass man halt überlegt hat, wie kann man mehr Geld heranführen, und unter anderem gab es dann verschiedene Arten der Besteuerung, und der Stamp Act, den man hier hervorheben möchte, du durftest zum Beispiel, wenn du einen Brief verschickt hast, durfte der nur auf speziell gestempelten Papier geschrieben und verschickt werden. Wenn du das nicht benutzt hast, konntest du den Brief nicht verschicken.
Wow.
So, und dadurch hat der Staat, in dem Fall die Krone von England, wieder mehr Geld eingenommen.
Mhm.
Dann gibt es eine Besteuerung auf andere Produkte. Und dieses wurde durch das englische Parlament, durch ein Act, also wie bei uns ein Gesetzesvorhaben, heißt in England ein Act, und dann hast du den Stamp Act, den Tea Act. Und so kamen die ganzen Sachen halt nach Amerika und wurden dann, stießen auf immer mehr Ablehnung und führten dazu, dass die Kolonien, die eigentlich relativ sich wenig füreinander interessiert haben, außer für ein bisschen Handel, immer mehr zusammenrückten und immer weiter wegrückten, und dazu kam zu sagen, Mensch, wir müssen eine Petition an den König schreiben, das geht so nicht weiter. Das hat ein Problem, der König hatte das Ding noch nicht mal gelesen.
Ja.
Und das führt dann halt einfach immer dazu, dass sich die Situation immer weiter hochspitzt.
Und dann kam es irgendwann in Boston zu der Tea Party?
Die Boston Tea Party wird überdramatisiert, aber es führte richtig dazu, dass Produkte der East Indian Company im Hafen von Boston versenkt wurden. Das führte dann zum Einsatz vom Militär zur Sicherung dieser Gebäude, was dann wieder als weitere Eskalation, also das ganze Eskalation.
Schaukelte sich immer weiter hoch.
Schaukelte sich wieder hoch.
Von jeder Seite.
Ja, und es kam dann halt, bis dann dazu kommt, dass der Kontinentalkongress zusammentritt. Das war das erste Mal, dass die 13 Kolonien wirklich zusammengekommen sind und gesagt haben, Mensch, hier, so geht das nicht weiter, wir müssen was machen. Nicht mit der Intention, also ganz wichtig zu verstehen, damals war niemals die Intention, als sie sich getroffen haben, zu sagen, so, wir machen jetzt mal Amerika, eigene Nation, zack, und das ist unser Land. Gar nicht. Sondern eigentlich wirklich viel mehr zu sagen, wir sind besorgte Bürger. Wir kommen also zu dem Punkt, dass der Kontinentalkongress zusammentritt und halt auch wieder mit Petitionen einfach versucht, eine Lösung zu finden, wie das weitergehen kann. Gleichzeitig aber halt auch mit wachsendem Militär im Land zu kämpfen hat und dort dann halt, wie man es auch kennt, einfach nicht die Nationalgarde, aber so ein Heimatschutz. Die Kolonien konnten halt Freiwillige einberufen zum Heimatschutz. Und das haben sie dann auch getan. Und das führt zu ersten militärischen Auseinandersetzungen, und damit führt dann halt auch kein Weg daraus zurück, sich für Unabhängigkeit zu erklären. Aber das war jetzt kein festgesetzter Prozess. Wenn man die Korrespondenz der Leute der Zeit danach liest, ist man wirklich einfach immer mehr da reingestolpert und wollte eigentlich nicht von vornherein sagen, so Unabhängigkeit. Und
das hat sich halt so ergeben.
Und 1776, wo wir eben so schön drauf eingespielt haben, war halt dann die Unterschrift der Unabhängigkeitserklärung, in der das erste Mal die Kolonien sich wirklich verpflichtet haben, was sie machen. Und das ist ja die Grundlage dann der späteren Verfassung, die aber auch erst 1783 nach der Unabhängigkeit wirklich dann zusammengestellt wurde.
Aber da hatte dann Mel Gibson schon gewonnen.
Aber dann bist du ja jetzt über das Ziel hinausgeschossen. Wir sind ja immer noch bei 1776 hier.
Stichwort George Washington, Stichwort Whisky.
Genau.
Stichwort öffnen.
Stichwort erwärmen.
Erwärme uns.
Oh, jetzt hier der Korken, Mensch.
Halt doch mal die Klappe.
Oh, schön.
Oh, der Klang ist auch schöner.
Schön hell.
Ja. 9.
Ich würde sagen, eine 8.
8 oder 9, sowas.
Ja, 8, 8, 5, sowas, ja.
Ja.
Jutet oberet Feld.
Noch ein kleines Funfact zum Thema Körnel. Zu der Zeit, Mitte des 18. Jahrhunderts, war es so, dass da gab es ja noch keine Personalausweise. Also war es so, dass Leute, die einen militärischen Rang hatten, auch immer darauf pochten, mit ihrem militärischen Rang angesprochen zu werden, weil das eine gewisse Leistung dann auch zeigte. Aha. Du hast was geleistet, du warst im Militär. Aha. Und es gab die Möglichkeit, wenn du reich warst und Geld hattest, auch dein eigenes Regiment auszuheben im Fall eines Konfliktes, und dann wurdest du automatisch als Colonel der Miliz eingestellt.
Okay.
So, und jetzt reistest du, zeige ich mal, vom Norden nach Süden oder umgedreht, und du warst nicht bekannt. Und dann war es oft so, dass Leute einfach sicherheitshalber mit Colonel angeredet wurden, weil man damals sehr wichtigen sozialen Schicht nicht jemanden mit einem niedrigeren Rang anreden möchte, als ihm gebührt. Und deswegen gebe ich ihm lieber einen höheren Rang. Und es gibt tolle Erzählungen von Engländern, die halt die Kolonien besucht haben, und die schreiben einfach, ich bin von Dorf zu Dorf gekommen und überall wurde ich mit Herr Colonel angeredet. Ich war noch nie im Militär, was soll das? Aber man war sich einfach aufgrund der sozialen Stellung so unsicher und hat dann einfach jedem lieber Colonel angesprochen, als den Fauxpas zu begehen, ihn zu niedrig anzureden.
Da war so die Rückversicherung, ne?
Ja.
So, liebe Doktoren.
Geschichtsstunde ist jetzt beendet.
Na dann, erhebe die Gläser und
grab the glass.
Farblich ist er etwas heller als
definitiv, der.
Ich finde ihn einen Tick heller als den ersten.
Aber viel auch nicht.
Nee, viel, aber ein bisschen, Tick. Ja.
Aber schon bemerkbar.
Ich hätte noch mal eine Frage an euch. Hat einer von denen eigentlich Zuckercouleur?
Mir ist jetzt nicht bekannt, dass einer von denen Zuckercouleur hätte.
Dann hoffen wir einfach, dass sie so naturell uns ins Glas hüpfen. Mit einer sehr schönen dunklen Farbe.
Ja.
Henrik, wir haben genug fabulisiert.
Nase rein und los geht's.
Ja.
Hans Fietz.
Was? Wer, wie, was?
Okay. Nehmen wir jetzt einfach mal so mit.
Riecht angenehmer als der erste.
Lecker. Lecker. Rund. Aber trotzdem Roggen.
Ja, aber nicht so extrem dominant.
Ja, ne?
Da ist eine gewisse Süße, die da noch sehr, sehr das Ganze neutralisiert.
Ja. Ah, die machen das schon eine Weile, ne? Also, ne?
Da bin ich ja echt gespannt, ey.
Ja, ja, bin ich auch mal auf den Geschmack gespannt.
Der Meister Pepper?
Nein, Colonel Pepper. Meister Pepper war wer anders.
Meister Pepper habe ich gesagt.
Doch, Pepper heißt das.
Es war ein Mix. Meister Pepper.
Das hat ein bisschen nicht gedauert.
Mr. Pepper.
So, auf geht's.
Prost.
Prost.
Cheers.
Eine gewisse Süße am Anfang.
Traubensüße sogar, ne?
Pfeffrig.
Aber nur auf der Spitze.
Ja.
Also, mir fängt der an direkt nach der Zungenspitze scharf zu werden.
Ist ja schnell.
Ich bilde mir auch ein, dass es anfangs etwas süß ist, aber ich bin mir da nicht mal so sicher.
Ob das vielleicht am Namen liegt, ne? James Pepper. E. Pepper. Hat da wieder aufgepasst, ne?
Ja, doch so nach dem zweiten Schluck auf der Zungenspitze ist auch schon relativ süß.
Ja,
aber er fängt schon auf der Zungenspitze auch an zu brennen.
Aber das ist eigentlich das Interessante, was wir ja auch, ich weiß nicht, wenn ihr euch zurückerinnert an letzte Woche, wo uns aufgefallen ist, wie lasch der Whisky vorne auf der Zunge war, ist dieser Rye wirklich jemand, der wieder vorne die Zunge mit dieser Süße anspricht. Das finde ich sehr, sehr spannend.
Ja.
Und danach wird er wirklich roggig, würzig, eine sehr würzige, intensive Schärfe. Und diese Schärfe, finde ich, bleibt auch im Mund.
Ja.
Das ist jetzt nicht der roggen Geschmack, der im Mund bleibt, sondern diese Schärfe bleibt im Mund.
Hm.
Also angenehm ist was anderes.
Ja, würde ich auch sagen.
Also ich finde bis jetzt so von, wenn ich jetzt nochmal den von letzter Woche mit einbeziehen darf, finde ich den von den dreien jetzt mit am besten.
So, Henrik, wenn du jetzt die beiden Ryes miteinander vergleichst, was möchtest du denn zu den beiden sagen? Sprich sie mal direkt an.
Also wenn ich mit Mictors sprechen möchte, muss ich sagen, ich finde ein wenig, ich würde schon fast schon sagen, zu lasch. Ne? Dafür, ich habe irgendwie ein bisschen mehr davon erwartet, wenn man auch jetzt sagt, die sind schon sozusagen ein Geschäft. Ne? Es hat auch immer wieder versucht, da die Originalrezeptur beizubehalten, die auch ein bisschen kräftiger vielleicht zuerst mal vermuten lässt, sage ich jetzt mal, mehr nach Rye. Dass da irgendwie ein bisschen was auf der Strecke geblieben ist vielleicht, ich weiß es nicht. Ich habe mir da irgendwie ein bisschen mehr von ihm versprochen.
Mhm.
Vom James Pepper 1776 habe ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe, aber er hat erstmal so einen guten Grundgeschmack von Rye, diese Süße am Anfang, die überrascht positiv. Aber ich glaube, das Pfeffrige, was schon relativ anhaltend ist, ist es auch nicht so unbedingt meins. Also ich hätte jetzt vielleicht eher auch mehr diesen derberen, anhaltenderen Reihgeschmack, weil es vielleicht einigen unserer Freunde hier nicht so unbedingt gefällt, erwartet. Aber ist nicht so ganz der Fall gewesen.
Wenn du die jetzt, sage ich mal, im Hinblick darauf vergleichst, wir hatten ja schon andere Rye-Folgen auch gehabt. Und das sind ja deswegen ja ganz bewusst nicht unsere ersten Ryes. Und wenn du das so überlegst, also die werden auch nicht in deine neuen Favoriten in deiner Rye. Okay.
Muss ich sagen, leider nicht, nein.
Also, da der Henrik ja nicht versteht, wie man Flaschen anspricht, sondern den Passiv verwendet.
Ja.
Liebe James E. Pepper Flasche. Was? Du verstehst das nicht. Er hat gesagt, du sollst mit den Flaschen sprechen und du hast nur passiv über sie geredet.
Dear Colonel.
Liebe James E. Pepper Flasche oder Inhalt, je nachdem, an wen sich das richtet. Du hast mir gezeigt, dass Rye auch anders geht.
Okay.
Allerdings ist es immer noch nicht so ganz mein Geschmack, den du getroffen hast. Mit 46% Alkohol, muss ich leider sagen, ist die Schärfe durchaus berechtigt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich bei der zweiten Flasche, beziehungsweise unserem ersten Kandidaten Maitas, zwei Personen ansprechen soll oder eine. Je nachdem, ob sich das an die Söhne oder den Vater richtet.
Ja, es ist ja nur nach den Söhnen benannt, ne, muss man sagen.
Also okay. Das, die Destille.
Mhm. Okay, Moment.
Du bist für mich ein Massenprodukt.
Sehr gut. Wow.
Bei dem ich tatsächlich auch denke, dass es auf Masse produziert wird und nicht darauf, besondere Noten, Aromen oder ähnliches hervorzubringen. Also, ich fand dich relativ langweilig. Und du hast nicht das gegeben, was ich von dir erwartet habe. Das war mein Urteil der beiden Kandidaten heute. Wie sieht deins aus?
Vielen Dank dafür.
Also ich muss sagen, ich fand den Colonel leckerer. Mhm. Der hat mich ein bisschen überrascht vom Geschmack her am Anfang.
Und das für jemanden, der eigentlich nicht pro Roggen ist.
Nee, das ist, also ich bin eigentlich auch nicht pro Roggen, aber beide Roggen waren jetzt nicht so, dass man sie nicht trinken kann. Ne? Also, ne, sie waren schon geschmacklich unterschiedlich, klar.
Du bist ja doch eher auf meiner Seite, ne, mit Roggen, oder warst du da so ein bisschen.
Ja, doch, schon.
Doch. Also ja. Auch nicht so der Fan davon, ja, nee. Genau.
Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für den Colonel entscheiden.
Ja, ich auch.
Wie gesagt, weil der halt ein bisschen komplexer auch war als der Maitas, Michtas, wie auch immer.
Michael Peters.
Okay. Der Michael Peters, genau. Was sagt denn der Rye-Experte Christian dazu?
Der große Rye-Experte ist ja eigentlich der Hendrik. Ich trinke ja eigentlich immer nur gerne mit.
Ach so, okay.
Aber ich muss sagen, ich bin von beiden auch jetzt wirklich nicht überzeugt. Der 1776 hat mir etwas besser geschmeckt, weil er halt mit den süßen Noten am Anfang ein bisschen mehr hatte. Aber gerade im Hinblick, wie begeistert wir, Henrik und ich, eigentlich waren, als wir die ersten Ryes hatten, wenn ich da an den Lot 40 zurückdenke, der zum Silvia auch gar nicht geschmeckt hat, was ja auch wirklich schlimm ist, sondern aber uns gerade eine Riesenfreude bei, finde ich die beiden wirklich lasch dagegen. Und dementsprechend war das eigentlich so ein, ja, Haken dran und ab dafür.
Als kleine Randnotiz möchte ich noch hinzufügen, wenn ihr einmal Rye Whisky probieren wollt, lasst euch jetzt nicht von unserem Urteil abschrecken. Ich würde euch den Maitas tatsächlich dafür empfehlen, weil der relativ mild ist und euch mit Roggen nicht direkt überströmt.
Das ist wohl wahr. Der überströmt dich nicht mit Roggen.
Dafür hat der James E. Pepper den Promi-Bonus.
Genau. Aber wenn ihr all in gehen wollt, dann nehmt den Lot 40.
Das ist korrekt. Da habt ihr recht. So, das war jetzt eine anstrengende Folge. Wir sollten uns wieder leichten, bekömmlichen Sachen widmen. Und deswegen, ist so herrlich, deswegen.
Wir gehen nächste Woche einfach nach Irland. Das beschließe ich jetzt einfach.
Verdammt, woher weißt du das?
Wir wissen noch gar nicht, was wir machen.
It's magic. Jetzt
hör doch mal auf.
Doch. Mir das? Okay, ja. Irland, gut. Ja, Irland.
Ich dachte, ich sehe jetzt so verzweifelte Blicke bei Henrik und bei euch auch. Aber nein, Silvi weiß es einfach noch. Beim nächsten Mal widmen wir uns wieder, wie Silvi noch sehr gut im Gedächtnis hatte. Ich bin begeistert.
Hatte ich?
Ja.
Okay.
Irland. Und dementsprechend schaltet auch wieder ein, wenn es wieder heißt
Rap the Glass.